2009 hatte die Marke schon 700 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ich weiß nicht genau, was Ed Hardys Anteil war, aber businessmäßig hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Gerechnet hat er damit natürlich gar nicht.
Es müssen nicht unbedingt harte Lehrjahre sein. Es geht mehr darum, was man wirklich will und wie viel man bereit ist, dafür zu opfern.
Es war ja gleichzeitig der schlauste Move des Jahrzehnts und der schlimmste Move des Jahrzehnts wahrscheinlich, diese Rechte auf diese Art abzugeben mit so wenig Kontrolle darüber.
Ich glaube da super stark dran, dass wenn Menschen auch verstehen, was sie irgendwie wollen, wo sie hinwollen, das verkörpern, das ist egal, wie dein Lebenslauf aussieht. Das ist egal, was für ein Portfolio du mitbringst. Ja? Du wirst auf die Menschen treffen, die das verstehen.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 56 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir sprechen diese Woche über Tattoo-Artists. Da gibt's eine Menge wilde Geschichten und inspirierende Learnings. Es ist ja auch eine sehr, sehr alte Kunst, das Tätowieren. Man weiß nicht ganz genau, wie alt die Kunst ist, aber man fand Tattoos schon auf 5000 Jahre alten Mumien in Oberägypten. Die waren sogar noch älter als Ötzi, der bis dahin der älteste Fund für Tattoos war. Auch interessant, ne? Ich wusste gar nicht, dass Ötzi tätowiert war.
Ja, mega gut. Richtig, richtig gut. Aber warum auch nicht, ne? Also Körperkult haben wir ja jetzt nicht in diesem Jahrhundert irgendwie erst erfunden. Von daher sei es ihnen gegönnt, den Mumien und auch Ötzi. Irgendwie witzig. Genau, weil Tätowierung und Tattoo-Künstler haben sich ja in den letzten Jahrzehnten unheimlich stark weiterentwickelt. Und ich glaube, das müssen wir euch alle gar nicht sagen, denn das habt ihr sicherlich nicht nur in Social Media, sondern jetzt auch gerade der Frühling kommt und man sieht wieder sehr viel nackte Haut da draußen, ja. Am Wochenende die Sonnenstrahlen oder letzte Woche, glaube ich. Und man sieht wieder sehr, sehr viel nackte Haut. Dinge, die man sehen möchte, Dinge, die man auch nicht sehen möchte. Aber auf jeden Fall viele Tattoos. Denn, und das Verrückte ist ja eigentlich, wenn man ein paar Jahre, paar Jahrzehnte zurückdenkt, da galten ja Tattoos noch als eine Art komplette Rebellion und wurden hauptsächlich mit Kriminellen in Verbindung gebracht. Also so diese klassische Träne irgendwie, die man sich unters Auge tätowiert hat, ja, wenn man mal im Knast war oder an der Hand, glaube ich auch, ne, als Zeichen irgendwie. Naja, doch ich glaube, dank unserer sehr ja individualisierten Gesellschaft, kann man ja heute schon so sagen, und nicht zuletzt auch der vielen aufklärenden Reality-Shows, die es mittlerweile gibt, zum Beispiel Ink Master oder LA Ink oder sogar Tattoo-Fixers, vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch die ein oder andere Show, hat sich der Ruf der Tattoo-Kunst völlig verändert. Also ist ja schon quasi fast so zum coolen Mainstream geworden, wobei man ja auch da sagen muss, da gibt es riesen Unterschiede von richtig schlechten bis richtig sensationellen Tattoos. Und ja, so Tätowierer aus der ganzen Welt schmücken die Körper ihrer Kunden ja fast schon mit richtigen großen Kunstwerken und sind ja auch mittlerweile zu Kunst, Mode oder TV-Influencern geworden, ne? Also nicht mehr so der kleine Tätowierer im Hinterstudio, sondern da ist ja hat sich eine richtige Trendbewegung auch entwickelt. Und wir haben ein bisschen recherchiert für euch und stellen euch heute drei der besten Tattoo-Künstler, Künstlerinnen auf der Welt vor. Ich bin super gespannt. Ein ganz geiles Thema eigentlich. Wie ist denn, Tobias, wie ist deine Beziehung zu Tattoos?
Ich finde die super spannend, aber ich bin tatsächlich nicht tätowiert. Also warum, ist eigentlich auch eine gute Frage, die man wahrscheinlich tiefenpsychologisch erörtern müsste.
Genau.
Aber nee, Interesse war schon irgendwo immer da. Irgendwann war es ja auch tatsächlich aber dann so, dass auch, irgendwann fand ich es schon bald wieder spannender, nicht tätowiert zu sein, weil dermaßen viele Leute tätowiert waren. Ansonsten, wahrscheinlich muss ich gar nicht so tief in meine Psyche reingehen. Es hat wahrscheinlich was mit Entscheidungsfreudigkeit zu tun. Denn man muss sich ja dann irgendwann auch mal festlegen.
Absolut.
Und, ne, ich habe wahrscheinlich so lange drüber nachgedacht, was das perfekte Tattoo wäre, bis ich dann fand, jetzt bist du auch zu alt für die Scheiße, jetzt brauchst du auch kein Tattoo mehr. Also ich mache das dann in der Midlife-Crisis, ich bin jetzt Ende 30, ne, dauert nicht mehr lange bis 40, dann spätestens sollte man mal wieder eine Midlife-Crisis einlegen und dann, ansonsten, mir fallen ja tatsächlich die Haare aus, man sieht es hier nicht im Podcast, aber die werden schon ein bisschen dünn, sage ich mal euphemistisch. Ich habe meiner Frau schon öfter vorgeschlagen, dass ich mir den Kopf rasiere und das dann aber durch Kopftattoos kompensiere. Sie ist aber immer hart dagegen.
Okay.
Also am Ende hat meine Frau Schuld.
Direkt, also dann aber auch direkt direkt die harte Variante, ne?
Wie der Kollege von Vikings.
Ja, super.
Ragnar Lockbrock, ja, so habe ich mir nicht vorgestellt.
Sehe ich
du?
Voll, sehe ich total.
Okay, ja, also ja, es wird spannend heute mit Tattoos. Ich kann außerdem noch ankündigen, dass sich Pia von Zipgate heute eine Frage zu Klebezetteln stellen kann, die mir die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Da lernen wir dann auch nochmal was Vernünftiges heute, genau, wie das so alles so funktioniert mit den modernen Arbeitsweisen. Aber bevor wir zum Ernst des Lebens kommen, erzähl du uns doch noch ein bisschen was über deine Beziehung zu Tattoos, denn ich sehe von hier aus zumindest schon mal zwei bei dir.
Ja, meine Beziehung zu Tattoos. Also du siehst ja auf jeden Fall nicht das vollflächige Rückentattoo mit den Käufischen, den Drachen und den Mandalas, ne? Von daher, ja, so ein paar Geheimnisse muss man auch noch halten. Das lösen wir jetzt hier mal nicht auf. Was du siehst, sind ja so ein paar kleine, genau, tatsächlich habe ich so ein paar kleine Tätowierungen. Ja, meine Beziehung zu Tätowierungen tatsächlich war auch mal ganz anders. Ich fand das mal richtig schlimm tatsächlich und das auch noch so mit 17, 18, wo ja so Arschgeweih und so total on vogue war, wahrscheinlich so 14 war ich da, also auf jeden Fall Anfang 2000er und das fand ich ganz brutal schlimm, also habe ich auch ausgedrückt, meinen Ex-Freunde damals, den habe ich allen gesagt, wenn ihr das macht, dann könnt ihr direkt wieder, da hinten ist die Tür so ungefähr. Ja, und das hat sich wirklich verändert. Ich finde das mittlerweile sogar echt sexy bei dem einen oder anderen. Aber wie das so mit ganz vielen Dingen ist, das muss ja irgendwo passen, ne? Also zum Charakter. Es ist wie mit Haaren, wie mit Bart, wie mit Kleidung, wie mit Schmuck. Nur weil man das irgendwie an anderen geil findet, heißt das ja noch lange nicht, dass man das selber irgendwie mit Attitude tragen kann. Also
hör ich daraus, dass du noch nicht davon überzeugt bist, dass ich mir Ragnar Lockbrock Kopftattoos machen sollte?
Lass uns da nochmal bei Gelegenheit drüber sprechen. Aber ich, okay. Also mit Kopftattoo, vielleicht fangen wir mit was anderem an. Also das ist schon echt hart, ne? Also von daher ja, genau. Also für mich ist wichtig, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Entscheidung ist bei mir auch ein Thema immer gewesen, deswegen habe ich das lange auch nicht gemacht. Und letztes Jahr, als ich sehr viel Ruhe hatte, mir mal über ein paar Dinge Gedanken zu machen, habe ich dann einfach direkt mal mir so 4 kleine Tattoos am Arm gemacht, also auf einmal. Und die müssen Bedeutung haben. Das ist für mich immer ganz wichtig. Genau, das ist, glaube ich, für mich ein wichtiges Thema, was auch für viele, die sich ja tätowieren lassen, auch ein Stück weit ein Thema ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch heute nochmal an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch hören werden.
Okay,
ich bin ganz gespannt. Ja, also ich starte mal, würde ich sagen, und zwar mit einer sehr legendären, unheimlich coolen Frau. Und ja, ihr denkt, Frau, weil Tätowierer, da denkt man ja als erstes erstmal an so einen Hünen, an einen Mann, was Maskulines, Verwegenes. Und der Beruf der Tätowierer umgab ja lange Zeit auch irgendwie, ja, was heißt so ein Geheimnis? Also es war schon immer so ein bisschen, viele hatten die Vorstellung, also besonders ältere Menschen, glaube ich, dass so ein Tätowierer so ein Mensch ist, der verwegen ist, der tough ist, der vor allem maskulin sein muss. Einen, den man besser nicht im Dunkeln trifft nachts, ne? Also so war so ein bisschen die Vorstellung. Und ja, aber Tattoos, das haben wir ja gerade schon gehört, sind lange Zeit kein Zeichen mehr von Rebellion, sondern Ausdruck des eigenen Selbst und seiner Kreativität auch ganz oft. Und genauso wie die Künstler, aus deren Stechnadel sie stammen, ist eben auch der Tätowierberuf heute nicht mehr ausschließlich maskulin. So. Und auch wenn das Klischee in vielen Köpfen immer noch vorherrscht. Und weltweit gibt es aber eine ganze Reihe von kreativen, hervorragenden weiblichen Tätowierern. Und genau solche, die eben genauso ihr Ding machen wie die männlichen Tätowierer und meist Meisterwerke unter die Haut stechen, die jeder haben will. Natürlich sind die auch oft tough, auch ein bisschen verwegen, manchmal aber auch einfach sehr weiblich, attraktiv und feminin. Und mit einer von ihnen möchte ich heute starten, und zwar der einzigartigen Badass Kat von D. So. Und es wird über sie gesagt, she has a reputation of being someone who doesn't play by the rules. Und da dachte ich schon, die passt auf jeden Fall in unseren Podcast. Und das klingt ja irgendwie nach einer verrückten, ambitionierten Frau, die gerne unkonventionelle Wege geht. Und das ist tatsächlich auch so, denn das macht sie tatsächlich schon, seitdem sie sehr, sehr jung ist. Der ein oder andere kennt sie wahrscheinlich, und zwar, wenn ihr sie kennt, dann wahrscheinlich aus der Reality-Show LA Inc. Das ist nämlich ihre eigene Show, die ihre Arbeit als Tätowiererin in Hollywood zeigt. Und da habt ihr das vielleicht schon an der ein oder anderen Stelle mal verfolgt. Also, wer ist denn diese Frau, Kat von D? Wie heißt sie denn überhaupt erstmal? Sie heißt Catherine von Drachenberg, ja. Und sie ist 82 geboren, also so voll unser Jahrgang, würde ich mal sagen. in Monterrey in Mexiko tatsächlich. Und neben dem, dass sie eine US-amerikanische Tattoo-Künstlerin ist, ist sie eben auch logischerweise Fernsehdarstellerin von ihrer Serie und auch, halt euch fest, Tierrechtsaktivistin. Mhm. Ja, also sie wurde international bekannt durch ihr Mitwirken eben in der Reality-Fernsehserie als erstes in Miami Inc. und hat dann ziemlich schnell kapiert, es wäre doch ganz geil, davon einen Ableger zu machen, und hat dann sozusagen LA Inc. aufgebaut. Sie betreibt ein eigenes Tattoo-Studio namens High Voltage Tattoo in West Hollywood, wo auch sonst, ne? Wo treibt man sich so rum als berühmte Tattoo-Künstlerin, und hatte bis Anfang 2020 sogar auch noch eine Kosmetiklinie, Cat von D Beauty, beziehungsweise das verkaufte sie dann und dann hat sie sogar noch, dadurch, dass sie Tierschutzaktivistin ist, sich sehr stark im veganen Business orientiert und dann auch veganes Make-up gemacht. Also verrückte Frau. Sehr, sehr viel gemacht, hat sie aber abgegeben. Und sie beschloss nämlich, die Marke hinter sich zu lassen, um sich eben mehr zu fokussieren auf ihre eigenen und anderen Projekte. Und, das fand ich ganz geil, deswegen erwähne ich es auch am Anfang, sie hatte keine Lust mehr, wirklich zu dieser Beauty-Community zu gehören, obwohl sie sich sehr, sehr früh schon mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, Beauty, auch neben der Tattoo-Kunst, und dann ja ihre eigene Marke gegründet hat, weil sie sagte, diese gesamte Influencer-Kultur gefällt ihr irgendwie gar nicht. Diese Beauty-Influencer, da sieht sie sich nicht, und deswegen hat sie ihre Marke quasi verkauft, Anfang letzten Jahres, noch gar nicht so lange her, weil sie eben nicht Teil dessen sein wollte. Fand ich irgendwie einen ganz coolen Move sozusagen. Ja, sie stammt väterlicherseits, auch das ist irgendwie ganz witzig, aus einer Familie deutscher Herkunft. Von Drachenberg, ne?
Also, Name. Ich, ja, bin immer total noch beeindruckt.
Oder? Voll gut. Also ihr Vater selbst, Vater René von Drachenberg, und ihre spanisch-italienische Mutter Silvia, geborene Galeano, die wurde in Argentinien geboren. Dadurch hat sie auch ihr sehr, ich glaube, sehr extravagantes und tolles Aussehen aus dieser schönen Kombination sozusagen. Und auch ganz interessant, ja, ihre Eltern, was haben ihre Eltern gemacht oder womit ist sie groß geworden? Ihre Eltern waren als Missionare unterwegs, und zwar einer fundamentalistischen Bewegung, die sich Siebenten Tags Adventisten nennt. Aha. Und in Mexiko sozusagen, also eine freikirchliche Glaubensbewegung ist das, die sie so in die Kinderschuhe irgendwie gepackt bekommen hat. Und dann sind sie nach Kalifornien gezogen, da war sie so 4, also von daher seitdem in den USA. Spricht Englisch und Spanisch fließend. Naja, aber ich habe ja gesagt, eine kleine Rebellin haben wir hier. Bisher klingt das ja noch alles recht normal, würde ich mal sagen. Und das war bei ihr auch so, sie ist zur Schule gegangen. Normales Mädel, würde ich sagen, von nebenan mit den Missionaren als Eltern sozusagen, und hat aber dann im Alter von 14 schon Interesse daran gefunden an Tattoos. Da hat sie sich nämlich ihr erstes Tattoo stechen lassen, ein kleines J auf den Knöchel. Man munkelt, was das wohl für ein Anfangsbuchstabe war. Ich habe wirklich versucht, es herauszufinden. Man munkelt ein bisschen, dass es ein verflossener Freund, also ihr damaliger Freund, wie das halt so ist, ne, ja. Naheliegend, genau. Und genau, und dann hat sie sozusagen mit 16 die Schule abgebrochen, weil sie keinen Bock mehr hatte auf Schule, und fing dann bei Sin City Tattoo an in Kalifornien, da wo sie dann halt war, in Carlton wahrscheinlich, genau. Also, mich erinnert das auch irgendwie an unsere erste gemeinsame Folge, und zwar, was sie gemacht hat, und mit 14 hat sie schon tätowiert, und jetzt haltet euch fest, nämlich mit einer Tätowiermaschine, die sie sich selber gebaut hat aus einem Kassettenspieler, Motor und einer Gitarrensaite. Und wenn ihr euch erinnert, Austin Russell damals, der hat ja dann ein Handy gebaut, weil er das nicht von seinen Eltern bekommen hat. Ja, und irgendwie aus, was war das nochmal? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat er sich selber ein Handy gebaut und dann aus dem Bus seine Eltern angerufen. Das erinnerte mich irgendwie daran. Also mit 14 Jahren hat sie einer Freundin ein kleines Schädeltattoo gemacht, ja, mit einer selbstgebauten Tätowiermaschine aus einem Kassettenspieler. Motor. Geil. Mega gut. Danach die Schule abgebrochen und in einem kleinen Tattoo-Studio angefangen. Also ich meine, mit 16 müsst ihr euch vorstellen, da fängt die halt einfach an, in einem Tattoo-Studio zu arbeiten, und merkt da schon, wie sie quasi ja ein Talent dafür hat, Tattoos zu stechen und eben dieses Talent auch weiter auszubauen, zu entwickeln und sehr viel auszuprobieren. Und wer sie von euch schon mal gesehen hat, sie ist irgendwie nicht wegzudenken, auch aus dem Boulevard, aus der Boulevardpresse oder aus den Hollywood, von den roten Teppichen in Hollywood sozusagen. Sie ist mittlerweile natürlich am ganzen Körper tätowiert, wie sich das für so einen guten Tätowierer gehört irgendwie. Und hat sogar auch im Gesicht um die Augen herum, also auf einer Seite so ganz viele Sterne tätowiert. Genau, und trägt unter anderem aber auch Abbildungen von zum Beispiel Ludwig van Beethoven, ja, denn ihre Oma mochte klassische Musik und hat ihr auch das Klavierspielen beigebracht, ja. Also da denkst du, so ein Badass-Chick mit Tattoo-Studio hat auf jeden Fall auch Geschmack für...
Hat ja auch adlige Vorfahren.
Genau, die von Drachen, genau, die von Drachenbergs. Und ja, hat Ludwig von Beethoven zum Beispiel tätowiert und einige Familienmitglieder. Und sie hat 2007 einen Weltrekord umgesetzt, also war sehr ambitioniert bis dahin. Und indem sie innerhalb von 24 Stunden 400 Tattoos gestochen hat. Also nochmal, innerhalb von 24 Stunden hat sie 400 Tattoos gestochen für eine Charity-Aktion. Und das ganze Geld, was da zusammengekommen ist, wurde gespendet. Die hat nur drei kleine Mini-Pausen gemacht innerhalb dieser 24 Stunden, um ihren Arm einmal kurz zu entlasten sozusagen. Und also völlig verrückt auf jeden Fall. Und neben dem Tätowieren, ihr habt es schon vorhin gehört, ist sie auf jeden Fall sehr umtriebig unterwegs, ist auch Autorin, hat drei Bücher herausgebracht, vor 12 Jahren ungefähr das erste High Voltage Tattoo, das war ein Bildband mit Fotos, das wurde jetzt Platz 6 der Bestsellerliste der New York Times, also schon nicht schlecht, ne? Bestsellerliste, New York Times, haben wir vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen, wie man auf so eine Bestsellerliste kommt. Und das zweite Buch, genau, Tattoo Chronicles, The Tattoo Chronicles, ist ein autobiografisches Werk, genau wie das dritte, Go Big or Go Home. Also auf jeden Fall ein Händchen, nicht nur fürs Tätowieren, sondern auch eben als Autorin und ich würde sagen schon als Unternehmerin sozusagen auch. Sie wird von vielen Promis, Prominenten verehrt. Er hat sozusagen, die kommen zu ihr, weil sie von ihr tätowiert werden wollen. Lady Gaga zum Beispiel oder Miley Cyrus. Also es sind viele, die eben von ihr auch gerne tätowiert werden. Klar, West Hollywood, da treibt man sich dann halt auch so rum. Und ja, so ihr Privatleben, ihr Beziehungsleben war jetzt nicht wie bei vielen anderen so voller großer Dramen. Also sie war verheiratet, hat auch ein Kind, war dann mal 2 Jahre mit dem Jesse James zusammen. Den kennt man so ein bisschen aus der Presse. War damals mit Sandra Bullock auch zusammen, habe ich mich immer gefragt, wie die beiden zusammenpassten. Also auch so ein voll tätowierter von oben bis unten, bis in die Zehenspitzen Typ, Jesse James. Die waren aber auch nur 2 Jahre zusammen und danach nochmal mit einem Musikproduzenten, Deadmo5, keine Ahnung, DJ und Musikproduzent, kennst du wahrscheinlich eher, aber... Nope. Weiß auch nicht, okay. Also auf jeden Fall unspektakulär. Sie hatte auch, glaube ich, viel anderes. Da brauchte sie gar kein Privatleben, was man so durch die Presse zieht. Seit der Highschool engagiert sie sich für Tiere und unterstützt einige wohltätige Vereine. Also unheimlich viele Projekte, Project Chimps, Tier-Meeresschutzorganisationen, Sea Shepherd, Farm Sanctuary, Mercy for Animals. Und ich habe es vorhin schon kurz gesagt, sie ist außerdem eben auch Hardcore-Veganerin. Also es macht natürlich alles Sinn, ne? Die macht die Sachen schon sehr ganzheitlich, die sie macht und setzt sich eben auch sehr stark für Tierschutz ein. Hat dann eben diese vegane Kosmetiklinie rausgebracht und. Also für mich eine wahnsinnig talentierte Frau, die schon in jungen Jahren sehr, sehr hart gearbeitet hat, um dorthin zu gelangen, wo sie heute ist. Ne? Nämlich schon irgendwie mit 14 angefangen und sich dann Stück für Stück einfach tatsächlich hochgearbeitet. Viele verschiedene Wege gefunden, wie man heute so schön sagt, Passive Income irgendwie zu generieren. Ja. Und eine Geschichte, die fand ich auch noch ganz interessant, weil wir ja ganz oft auch in unseren Stories, in den Persönlichkeiten, die wir so vorstellen, kommen wir ja fast keine Folge ohne Drama, ohne Drogen, ohne Alkoholexzesse irgendwie aus. Und sie hat tatsächlich gemerkt, dass sie auch in diese Kreise gerutscht ist. Und an dem Punkt, wo sie gemerkt hat, dass durch ihren Alkoholkonsum ihre Kunst, ihre Tattoo-Kunst leidet, hat sie sich in Behandlung gegeben, in Therapie und hat das sehr öffentlich auch gemacht und ist heute, lass mich rechnen, 13, 14 Jahre sober. Mhm. Ne? Und ja, und das auch nochmal, ne? Also einfach da sehr bewusst nochmal reflektiert und gesagt, nee, das ist irgendwie, funktioniert so nicht und ich muss das verändern. Also sehr, sehr stark auch auf sich selber geachtet. Und das ist ja jetzt auch nicht immer so gang und gäbe, glaube ich, in diesen Kreisen, gerade wenn es auch um solche Sachen geht. Also, was nehme ich mit von Cat, von Dee? Erstmal geiler Name auf jeden Fall. Ja, ich fand das ganz toll, dass sie quasi sehr früh gelernt hat, sich zu fokussieren und ja dadurch auch erfolgreich geworden ist. Ne? Also mit der Marke zum Beispiel am Ende auch wieder gesagt, ich gebe die Marke ab, die Kosmetikmarke, weil es im Moment einfach nicht darauf einzahlt, wie ich gesehen werden möchte. Nämlich nicht als Beauty-Influencer, das bin ich nicht. Und auf der anderen Seite aber auch groß zu denken, sie geht für so ein Guinness-Weltrekord, da geht sie drauf ein und so. Also die ist schon jemand, go big or go home, wie so der Titel ihres dritten Buches auf jeden Fall ist. Und auch natürlich Folge deinem Talent sehr, sehr früh schon erkannt zu haben, was sie wirklich mag und dann üben, üben, üben. Also auf jeden Fall harte Arbeit, die sie zu dieser ja sehr prominenten und berüchtigten Person in Hollywood gemacht hat.
Und nicht 15 Sachen auf einmal machen bei ihr, weil du, also Beispiel Kosmetikmarke, also auch wenn sie dann Unternehmerin ist, neben Tattoo-Artist, dann ist sie auch nicht ganz nur Tattoo-Artist, aber trotzdem überwiegt der Fokus dabei.
Genau, und sie hat, das kam tatsächlich so zustande, dass sie auch gesagt hat, weil Leute kamen zu ihr und haben gesagt, ja, kannst du mir hier auch die Augenbrauen tätowieren und kannst du mir irgendwie im Gesicht noch irgendwie, ne, ist ja auch kosmetische Tattoos, und da sagte sie, das findet sie ganz schlimm. Das möchte sie nicht. Das hat für sie, ist kein Ausdruck von Beauty. Mhm. Und dann hat sie sich eben auch mit damit beschäftigt. Das war immer so ein bisschen ihr Markenzeichen. Rote Lippen, bisschen wie Dieter von Teese, auch wie sie aussieht, ne? Sehr dunkle Haare und dann auch so ein bisschen Rockabilly vom Typ
voll,
her.
Ja.
Genau. Und das war dann jahrelang auch, ne? Dann haben alle diesen Lippenstift, den sie hatte, gekauft, so ungefähr. Sehr klug gemacht einfach. Ja.
Sie ist ja auch eine Marke einfach, ne? Und wenn man dann, also Fokus ist ja immer die spannende Sache, aber Fokus worauf? Worauf fokussiere ich mich denn eigentlich? Also, ne, erstmal schon mal nicht zu viele Sachen auf einmal und dann halt die richtigen auswählen. Und wenn sie sich nur aufs reine Malen konzentrieren würde, also das Tätowieren an sich, würde sie wahrscheinlich auch viel verschenken, ne? Weil sie ist ja einfach auch ein Charakter und man kennt sie halt aus dem Fernsehen.
Total,
und,
ja.
Ne, dann interessieren sich die Leute natürlich auch dafür, was sie für Einstellungen hat und was sie sonst so treibt. Und damit lassen sich auch wieder Bücher verkaufen und ja auch eigene Ansichten in die Welt bringen, was ja auch einfach Wert für sich ist, jetzt
absolut,
abgesehen von dem Geld, was man damit vielleicht verdienen kann.
Ja,
ja, spannend. Ja, kenne ich noch aus meiner D-Max-Zeit, als ich noch alleine gelebt, gearbeitet und dabei den ganzen Tag D-Max laufen lassen habe.
Ja, genau.
Fand ich immer sehr, sehr gut arbeitende Menschen dann so, ne, das ersetzt dann so das Büro. Die
voll
bauen dann halt in Orange County Choppers oder tätowieren halt. Ja, das war, sie war erst Teil von einer anderen Sendung und hat dann ihre eigene gekriegt, oder
genau,
wie?
Genau, Miami Ink und dann LA Ink, ja.
Okay, Miami Ink habe ich dann wahrscheinlich noch geguckt.
Ja.
Das waren noch Zeiten.
Ja, nein. Und dass du dann nicht da draufgesprungen bist, ich bin immer noch ganz erstaunt.
Ja, das ist vielleicht doch eine tiefenpsychologische Geschichte.
So eine Schallplatte oder so, oder irgendwie. Ja, okay, das
nee,
Kassette.
Das ist keine Schallplatte.
Kopfhörer.
Keine Schallplatte. Egal. Ich würde sagen, wir hören mal als erstes, bevor wir gleich zum nächsten Tattoo-Artist kommen, kurz bei Zipgate rein. Wie gesagt, diese Frage wollte ich schon die ganze Zeit stellen. Umso gespannter bin ich auf Pias Antwort.
Ihr seid bei Zipgate ja berühmt dafür, den höchsten Verbrauch an gelben Klebezetteln in ganz NRW zu haben. Vorausgesetzt, der Lockdown endet irgendwann mal und wir können alle wieder ins Büro. Warum benutzt man Zettel anstatt Trello oder Asana, um seine Abläufe, Aufgaben und Informationen abzubilden? Oder bildet ihr die Informationen dann digital und physisch auf dem Zettel ab und irgendjemand hat die Aufgabe, eins immer vom anderen abzuschreiben?
Ja, das ist aktuell noch so ein bisschen Glaskugelspekulation. Wir haben auch vor dem Hals-über-Kopf-Umzug ins Homeoffice im März letzten Jahres schon einige Teams gehabt, die haben zum Beispiel Trello benutzt für ihre Backlogs. Das hat sich in ein paar Teams in den letzten Jahren irgendwie so eingespielt, aber viele haben da tatsächlich auch noch mit physischen Scrum- und Kanban-Boards gearbeitet oder beides, ne? Also im Trello gearbeitet, die Dinger dann ausgedruckt und ans Board gehängt. Und auch sonst haben wir eigentlich wirklich für alles Stickies benutzt, ne? Also Retros, Brainstormings, unser Portfolio-Board, also alles irgendwie visualisieren, physisch aufhängen. Und da steckt auch ein bisschen mehr dahinter als bloß, wir sind so super agil und deswegen müssen wir überall bunte Stickies hinkleben. Denn wenn man mit einer Gruppe vor einem Board steht und gemeinsam Sachen aufschreibt, dann wenden sich ja alle Beteiligten gemeinsam einem Problem zu. Und die Alternative, die kennen wir wahrscheinlich alle, dass sich alle um einen Konferenztisch herumsetzen und sich hinter ihren Laptops verschanzen. Das hat schon vom Setup was total Konfrontatives statt was Kollaboratives. Und auf Stickies schreiben externalisiert das Problem, um das es in dem Meeting geht. Das steht dann irgendwo auf dem Sticky und hängt an der Wand und damit hat es nichts mehr mit den Personen zu tun, die daran arbeiten. Das macht es total schwierig, irgendwelche Sachen persönlich zu nehmen. So viel mal zum Psychozeug hinter den bunten Klebezetteln. Aber was wir so bislang wissen, ist, dass wir remote das auch gut hinbekommen. Also wir haben eigentlich so ziemlich alles digitalisiert in Trello, Miro, Easy, Retro, you name it. Und was wir auch wissen, ist, dass wir nach Corona, in Anführungszeichen, wenn es dann sowas geben wird, nicht einfach wieder alle ins Office zurückgehen können, als wäre nichts gewesen. Wir sind mittlerweile einfach viel zu viele Leute, wir passen da gar nicht mehr rein. Wie wir dann stattdessen weiterarbeiten, das wissen wir noch gar nicht so genau. Aber es wird weiter einen großen digitalen und Remote-Anteil geben, das wissen wir. Wir haben nämlich mittlerweile auch schon unsere ersten Kolleginnen, die fully remote arbeiten. Und deswegen werden wir uns Miro und Trello und Co. auch in Zukunft erhalten müssen. Denn diese Kolleginnen, die müssen ja auch Zugriff auf alle Informationen haben, die auch Leute vor Ort haben können. Also zusammengefasst, was wir wissen ist, dass wir während einer Pandemie spitze remote über Online-Visualisierungstools miteinander arbeiten können. Was wir auch wissen ist, dass es uns eine Menge bringt, uns persönlich zu sehen. Das haben wir letztes Jahr im Sommer ab und zu mal gemacht und Workshops draußen im Innenhof gemacht und da auch mal wieder Stickies geklebt. Und was wir nicht wissen, ist, wie das außerhalb einer Pandemie klappt und wie das geht, wenn vielleicht einige mal im Office sind und einige im Homeoffice. Das müssen wir einfach absolut noch rausfinden. Und was wir auch wissen ist, es ist einfach ein total anderer Schnack, gemeinsam physisch in 3D vor einem Board zu stehen und Sachen mit einem Stift auf Stickies zu schreiben und die dann hinzuhängen. Die Connection Kopf-Hand-Stift ist nachgewiesenermaßen eine total andere als die Connection Kopf-Hand-Tastatur. Da passiert einfach mehr an Kreativität und schlauen Gedanken und einfach frischem Wind im Kopf. Und deshalb können wir uns eigentlich sicher sein, dass wir auch in Zukunft, in welcher Form auch immer, wahrscheinlich eher ein großer Abnehmer von Stickies sein werden.
Okay, seit ich das erste Mal bei Zipgate war, habe ich mich das wahrscheinlich dann auch gefragt, wie man eigentlich so ein Unternehmen mit exzessivem Sticky-Gebrauch organisiert bekommt. Da ja bei uns dann schon immer alles sehr, sehr remote war. Ne? Jetzt macht man gerade bei Zipgate die Erfahrung, wie das ist, wenn den ganzen Tag D-Max im Hintergrund läuft. Gibt es das eigentlich noch? Wenn ja, dann läuft das bei dem bestimmt auch.
Bestimmt.
Was sagst du dazu? Du bist ja hier die Fachmännin am Tisch.
Der Sticky-Lover. Ja, ich war auch immer oder bin es auch immer noch totaler Sticky-Fan. Mir wurde die Frage auch ganz oft nach Workshops, die ich in den letzten 5, 6, 7 Jahren gehalten habe, gefragt, ob das denn nachhaltig wäre, weil wir wirklich gefühlt die ganzen Räume so gekleistert haben mit Stickies. Aber ich kann ganz vieles, was die Pia sagt, total nachvollziehen. Also so dieses Ausspeichern auf einem Zettel hat einfach was völlig anderes, als wenn man einfach nur in einem Raum sitzt und rumlabert. Mhm. Weil es einfach, und das sagt sie ja auch, psychologisch nachgewiesen ist, dass man tatsächlich Dinge, die geschrieben irgendwo festgehalten werden, auch gemeinschaftlich zu einer Kollaboration eher führen, als wenn man ein gesprochenes Wort im Raum einfach stehen hat. Und was ich auch erfahren habe, immer wieder ist, es gibt ja immer in einer Gruppe von Menschen Meinungsführer. So. Mhm. Und ganz oft, wenn diejenigen einmal etwas sagen, trauen sich andere wiederum nicht. Mhm. So. Und wenn man natürlich Übungen macht, und das lernt man als Trainer oder Facilitator, wie man heute so schön sagt, dann kann man damit ganz gut arbeiten zwischen diesen stillen Übungen, wo man wirklich, wo jeder für sich einfach mal Dinge auf die Post-its oder Stickies schreibt und dann mitteilt oder eben offen, was sie auch gesagt hat, was Pia gerade gesagt hat, offene Runden, wo das kennt jeder, wo man vor einem Board steht und jeder macht halt seine Notizen da drauf. Mhm. Und das hilft unheimlich, um kollaborativ zu arbeiten und wegzukommen von dem, derjenige hat ja immer die Meinung und jeder weiß schon, das sagt er jetzt gleich wieder und die anderen sagen dann schon gar nichts und letzten Endes geht das Gespräch immer in irgendeine bestimmte Richtung, weil halt ein bestimmter Charakter im Raum ist. Ne? Mhm. Und da hilft das mit Stickies auf jeden Fall. Ich glaube, wir brauchen die auch noch nach der Pandemie sozusagen.
Okay, mit Stickies gegen Meinungsführer. Nicht schlecht, könnte fast der nächste Buchtitel sein oder yes. Podcast. Okay, zurück zur Welt der Tattoos.
Ja, bitte. Ich bin mega gespannt.
Ja, weil ich nämlich tatsächlich Ed Hardy mitgebracht habe. Jeder, glaube ich, kennt Ed Hardy. Ja, ich weiß nicht, in welchem welcher Altersspanne das jetzt umfasst. Ich behaupte einfach mal jeder. Ja, das ist irgendwie als Modemarke den Inbegriff für Mode geworden, die irgendwann so jeder getragen hat, so dass man das wirklich nicht mehr sehen konnte. Letztes Jahr war es, da habe ich einen sehr coolen Off-White-Hoodie verkauft, weil ich fand, so die Marke geht schon langsam in die Richtung. Der Unterschied ist aber, dass Off-White eigentlich geil ist und Virgil Abloh geil ist und Ed Hardy fand ich irgendwie schon immer kacke, die Klamotten. Irgendwie immer katastrophal, vielleicht auch wegen den Leuten, die sie trugen. Ich mag ja eigentlich so prollige Dinge, also Opel Manta und Currywurst und so. Da bin ich ja schon Ruhrpott geprägt, aber Ed Hardy, da war ich auf jeden Fall immer raus, das war mir zu viel Ballermann. Aber was die wenigsten wissen ist, dass dieser Name Ed Hardy einem tatsächlichen Menschen gehört und dass der einer der legendärsten Tattoo-Artists aller Zeiten ist. Für manche der bedeutendste Tattoo-Artist des 20. Jahrhunderts und der, der Tattooing populär gemacht hat und das halt auch so raus aus der Schmuddelecke geholt hat. Er hat 40 Jahre lang selber tätowiert, inzwischen unterrichtet er andere und ist als Künstler tätig. Wusstest du, dass es Ed Hardy den Tätowierer gibt?
Ja, das wusste ich tatsächlich. Aber natürlich jetzt nicht so en Detail. Ich freue mich total über das, was du jetzt erzählst, aber ich wusste das schon,
dass schon mal weiter als ich.
Hinter Ed Hardy, also Don Ed Hardy ja auch genau genannt, glaube ich, auf jeden Fall so ein bisschen diese Geschichte ist. Und ja, und ich muss tatsächlich auch zugeben, peinlicherweise, dass ich auch so ein paar Ed Hardy Sachen hatte. Schon ein bisschen peinlich. Also ich hatte so einen braunen, ich habe gerade überlegt, so einen braunen Hoodie. Ich fand den schon cool, weil der nicht so bunt war, so mit Glitzersteinen. Mhm. Ich hatte aber auch eine Kappe, das ist sehr peinlich. Und die habe ich auch, die habe ich wirklich auf Flohmärkten jahrelang immer wieder versucht zu verkaufen und habe sie nicht verkauft. Und dann haben wir die wirklich auch so mehrere, so von Dutch. Was gab es da noch? Auf jeden Fall mehrere Kappen. Es gibt so legendäre Bilder noch. Also das ist nicht so lange her, ne, wo wir auf diesen Flohmärkten diese hässlichen Kappen einfach wirklich tragen. Großartig. Also so ein paar Sachen tauchen dann immer wieder in den Kisten auf.
Man muss ja auch ehrlich sagen, es wird wenig Leute geben, die nichts von Ed Hardy hatten. Ja. Und auch bei mir würde man, könnte man noch eine Menge Sachen finden, die ich heute nicht mehr voller Stolz tragen würde. Von daher auch ganz normal. Ja, der gute Ed Hardy ist tatsächlich in Orange County aufgewachsen. Haben wir hier im weiteren Brückenschlag zu D-Max, denn da werden ja auch die Choppers gebaut in Südkalifornien. Und auch er hat früh begonnen zu malen. Da haben wir zu Cat von D natürlich eine Parallele, nicht ganz überraschend, und er war auch sehr früh begeistert von Tattoos. Er hat tatsächlich schon als Kind für 6 Cent andere Kids aus der Nachbarschaft tätowiert, in Anführungsstrichen, also nicht wirklich gestochen, anders als bei Cat von D, sondern halt gemalt, aber mit Freunden gemeinsam da schon wirklich amtliche Tattoo-Klassiker auf die Jungs und Mädels aus der Nachbarschaft gepinselt. Und er hat dann später eine Ausbildung zum Tätowierer gemacht, aber auch Drucktechnik studiert, künstlerisch, und war also auch voll ausgebildet in klassischer Kunst und immer hochgradig interessiert daran. Rembrandt nennt er zum Beispiel in einer Dokumentation, das war bei der Weiß, glaube ich, als Vorbild oder als Inspiration. Ja, also es geht auch ein bisschen über Tattooing hinaus. Er ist insgesamt einfach Künstler. Er ist dann auch nach der Kunstschule in Yale, also an der Kunstschule, wo er Drucktechnik studiert hat, ist er danach in Yale angenommen worden und hätte auch die Auswahl gehabt, ein Leben lang jetzt zum Beispiel Kunst zu unterrichten, hat sich aber stattdessen dafür entschieden, Tätowierer zu werden. Sein großer Lehrer war der legendäre Sailor Jerry, der von 1911 bis 1973 lebte und auch ein sehr, sehr legendärer Tätowierer ist. Man unterteilt wohl scheinbar sogar die Tätowiergeschichte in Before Sailor Jerry und After Sailor Jerry, habe ich gelesen. Wow. Also so hoch ist sein Stellenwert, und den hat Ed Hardy sehr gefeiert und hat ihn kennengelernt und hat von ihm viel gelernt. Und der zweite entscheidende Einfluss waren japanische Tattoos. Du hast ja schon von deinen beeindruckenden Rückentattoos erzählt, und er hat sich den Rücken tatsächlich auch traditionell in Japan tätowieren lassen, also so mit der Hand stechen lassen. Ne? Die benutzen ja da keine Maschinen in der traditionellen Technik, sondern so ein Bambusstab, an dem irgendwie eine verschiedene Anzahl von Nadeln vorne mit dran gebunden wird, mit Seidenfäden. Und man hat dann halt verschiedene Stäbe mit verschieden vielen Nadeln für Linien oder Füllungen oder Schattierungen. Und in die japanische Tattoo-Technik finde ich auch super spannend. Mhm. Das dauert da mehrere Jahre, bis du dann zum Beispiel so ein Ganzkörper-Tattoo hast. Und das wird dann von nur einem Großmeister mit einem Gesamtkonzept dir halt eben tätowiert. Super cool, super beeindruckend.
Ja.
Ist auch noch eine Option für mich für die nächste Midlife-Crisis. Ich denke noch drüber nach. Ja, Kopftattoo oder das?
Oder komplett einfach vom unteren mit Rücken hoch über den Hals bis über den Kopf.
Ja. Gucken. Ja. Schauen wir mal. Ja, also Ed Hardy hat sich natürlich nicht nur tätowieren lassen, der hat auch ein bisschen gelernt in Japan und hat diesen Einfluss der traditionellen japanischen Tattoos dann auch halt eben wieder mit in die USA gebracht. Was ihn so berühmt gemacht hat, war zum einen, dass er einfach sehr gut war, ne? Und zum Beispiel halt traditionelle Einflüsse aus den verschiedensten Kulturen, da gibt es ja nicht nur Japan, genommen hat, um daraus wiederum was Eigenes zu schaffen, aber wie man so sagt, immer mit sehr viel Respekt für die Tradition. Also er hat irgendwie das beides zusammen hingekriegt, dass es nicht nur so aussah wie, da hat so ein Ami mal versucht, ein japanisches Tattoo zu machen, sondern es war halt klar erkennbar, dass der Künstler sich intensiv damit beschäftigt hat und Respekt vor dieser Kunst hat und gleichzeitig daraus was Eigenes erschafft. Er hat dann zweitens, was ihn bekannt gemacht hat, Nummer zwei, das erste Custom-Tattoo-Studio eröffnet. Denn was man dann immer bei D-Max so gesehen hat, wo dann erst die persönliche Geschichte durchgekaut wurde, um dann das perfekte Tattoo für diesen Menschen irgendwie zu finden, das war ja noch gar nicht so üblich vorher. Er fand immer, man hat so ein Tattoo ja ein Leben lang. Wie kann es da sein, dass man da in den Laden geht und da gibt's dann 6 Motive? Und da kann man sich dann eins von aussuchen. Was ist das denn? So. Und er wollte das anders machen und hat dann halt ein Custom-Tattoo-Studio eröffnet und hat da versucht halt herauszuarbeiten, was die Leute wirklich wollen. Das hätte ich wahrscheinlich auch gebraucht. Er hat das so verglichen mit der Arbeit, wenn man so ein Fahndungsfoto erstellt und die Leute mal fragt, ja, wie sah der Mensch denn aus? Wie war denn die Nase? Wie waren denn die Augen? Waren die eher so oder eher so? Und am Ende kommt ein Bild dabei raus, wo die Leute sagen, wow, ja krass, genau so hat die ausgesehen, ne? Und das wollte er so auch aus den Leuten herausschälen, wenn er halt mit ihnen drüber gesprochen hat, was das perfekte Tattoo war. Und auch das ein super spannender Prozess, wo man alleine schon fast eine Folge drüber machen könnte. Beim Tätowieren finde ich das einfach spannend, dass das ja ein Kunstwerk ist, wo irgendwie dann zwei Leute dran beteiligt sind, ne? Weil halt eben der eine ist, der tätowiert werden möchte und der hat so eine Vorstellung und schon mal ein bisschen was angeguckt und hat so ein Bild im Kopf irgendwie. Und der andere ist halt der Tätowierer, der es am Ende umsetzt. Und erst durch diese Kollaboration kann dieses einzigartige Kunstwerk ja dann am Ende entstehen. Finde ich irgendwie spannend und inspirierend auf jeden Fall am Tätowieren generell. Nummer 3, was ihn bekannt gemacht hat, ist, dass er das erste Tattoo-Buch veröffentlicht hat und dann auch insgesamt 25 Stück. Und generell ist er, das war 1973, einfach jemand, das wird auch in dieser Doku, wir verlinken sie euch auf learnings.de, deutlich. Er ist jemand, der Bücher liebt, der auch Bücher sammelt und der außerdem schon sehr nerdy dabei ist, so Sachen zu dokumentieren. Ja, er hat alle seine Bilder zu Hause gesammelt und die sind alle ordentlich abgelegt in unendlich vielen Schränken und so weiter. Das ist schon fast so Messi-mäßig und er führt auch ein Tagebuch, wo er alles immer dokumentiert. Und seine Legacy ist ihm einfach sehr wichtig und was er der Welt hinterher überlässt. Auf der einen Seite ist es ihm wichtig zu lernen, was vorher passiert ist und das zu ehren und diese Bücher davon zu sammeln. Und auf der anderen Seite möchte er genauso was weitergeben. Also da ist er im allerwahrsten Sinne des Wortes konservativ. Er möchte Dinge konservieren. Mhm. Kommen wir jetzt zur Marke. Der französische Modedesigner Christian Audigier, der ist damals auf die Motive aufmerksam geworden, weil es die schon auf einer T-Shirts einer anderen Marke gab und hat ihn dann angesprochen und gesagt, hey, ich hätte Bock, was mit deinen Tattoos zu machen. Kannst du mir das lizenzieren? Ich mache daraus eine Modemarke. Passives Einkommen, hast du ja schon erwähnt in deinem Blog. So, verdienst du ein bisschen Kohle, musst sonst eigentlich nichts tun. Da hat er sich gedacht, wofür habe ich denn hier die ganzen Bilder in der Schublade? Ja, das mache ich doch. Und 2005 hat er ihm dann die Rechte an über 1000 alten Motiven lizenziert. Das sind alles so klassische Tattoos gewesen, die er so in den 60ern und 70ern gemalt hatte. Und er hätte halt niemals gedacht, was danach passiert ist. Audigier hatte vorher tatsächlich schon von Dutch, hast du gerade auch schon erwähnt, geholfen, bekannt zu machen. War nicht alleine seine Marke, aber da hat er vorher gearbeitet. Und auch die haben ja so Trucker-Caps gemacht, ne? Und auch da wurde schon über Prominente gearbeitet. Wusstest du wahrscheinlich nicht, ja, habe ich jetzt gelernt, dass von Dutch ist ja benannt nach dem Mechaniker und Künstler Kenny Howard, über den man gleichzeitig heute sagt, dass er ein sehr ausgeprägter Rassist gewesen sei.
Wow. Nee, das wusste ich nicht.
War noch nicht bekannt, als damals alle diese Trucker-Caps getragen haben, aber auf jeden Fall. Inzwischen kann man das auf Wikipedia lesen. Krass. Und da muss es ja stimmen. Aber scheinbar kam das irgendwann raus. Vielleicht auch erst nach seinem Tod. Also googelt das, wenn ihr von Dutch revivalen wollt, macht euch nochmal schlau. Diese Marke haben auf jeden Fall auch Leute wie Britney Spears und Justin Timberlake getragen von Dutch. Also alle und vor allem auch Promis als allererstes.
Vor allen Dingen auch ich. Wollte ich nur mal so einwerfen. Kurz, noch neben, ein Promi. Neben Britney und Justin.
Britney, Johanna, Justin, alle Promis haben das getragen. Nee, damals ist tatsächlich, weil ja der ODG schon eine kleine Geschichte hatte, hat er den auch mal gegoogelt und kurz überlegt. Und es gibt von ihm das Zitat, dass der so meinte, also sein Google-Ergebnis war, der Typ ist der Inbegriff von allem, was mit dieser Gesellschaft falsch ist. Aber wenn er Geld aus meiner Kunst machen will und dabei nichts explizit Negatives dabei ist, warum zur Hölle nicht? Also wow. Hat das halt eben einfach gemacht. Und ODG hat dann diese Marke Ed Hardy gestartet, hat erfolgreich an Celebrities geseedet, Madonna hat das getragen, Leute von Jersey Shore und so weiter. Und er ist tatsächlich auch mit dem, was er gemacht hat, so ein Vorreiter von Influencer-Marketing und ein Meister darin gewesen, er ist verstorben, für Sichtbarkeit von Marken zu sorgen. Und damit hat er ganz viel auch in der Mode geprägt, was bis heute am Start ist. Er war auch sehr laut und sehr schamlos dabei, deshalb ist er auch einfach so groß mit der Marke geworden, die ja auch sehr, sehr grell und kitschig war. Und ja, bis 2009 hatte die Marke schon 700 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Wow. Ah, so. Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, was Ed Hardys Anteil war, aber businessmäßig hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Gerechnet hat er damit natürlich gar nicht. So. Als dann der ODG angefangen hat, die Motive noch weiter zu lizenzieren für Lifestyle-Produkte, da gab es ja auch Parfum und alles Mögliche, keine Ahnung, jeden Scheiß gab es mit Ed Hardy drauf. Und da außerdem es dann Unstimmigkeiten darüber gab, ob da auch die Vergütung dann richtig weitergeleitet wurde und so, haben sich die beiden irgendwann gestritten und landeten auch vor Gericht. Und Ed Hardy hatte irgendwann auch das Gefühl, dass ODG seine Marke zerstört hat. Damit. Ja, denn generell ist das ja immer so eine Sache, gerade bei Mode und bei Marken, die dann einen Hype auslösen und so, diesen Hype richtig zu managen. Ja, und Ed Hardy war natürlich irgendwann komplett unexklusiv, das Gegenteil von exklusiv. Das war halt so allgegenwärtig, dass es einem irgendwann zum Hals raushing und man irgendwann das Gefühl hatte, jetzt kann ich die ganzen teuren Sachen gar nicht mehr tragen, die ich mir da gekauft hatte. Mhm. Und jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, warum nicht auch mal die Strategie haben, so eine Rakete in den Himmel zu schießen. Ich pumpe das zu optimalstem Hype auf und danach ist die Marke vielleicht verbrannt auf 30 Jahre, aber ist ja egal, weil ich habe bis dahin 700 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Nun ist natürlich hier noch die Sache da dran, dass es einen echten Menschen Ed Hardy gibt, dem dieser Name halt eben gehört. Und sein Name ist irgendwie ein Stück weit mit damit verbrannt. Und bei so ignoranten Menschen wie mir, die keinerlei Ahnung von Tattoos haben, da ist dann nicht mal bekannt, dass Ed Hardy eigentlich eine Tätowiererlegende ist. Und ich verbinde den dann halt eben nur noch mit stillosen Trucker-Caps. Also krass. Ich finde es auch irgendwie ironisch an der Geschichte, dass Ed Hardy so viel in Konservierung investiert und in das, was ihm hinterlassen wird. Und in dieser Doku geht es dann auch zum Beispiel um eine Museumsausstellung oder Sammlung im Museum, an der er beteiligt ist, wo seine Kunst halt eben dokumentiert wird und so weiter. Und gleichzeitig ist ihm irgendwie so die Kontrolle über seinen eigenen Namen und seine eigene Marke so krass entglitten damit auch. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte er die Motive lizenzieren sollen, aber halt sich nicht vom Narzissmus dazu verführen lassen, seinen eigenen Namen auch abzugeben und zu erlauben, dass der da drauf steht. Das hätte ja auch ODG heißen können, diese Marke, und darunter wäre halt irgendwie ein Tattoo-Motiv gewesen. Naja, das Learning ist für mich auf jeden Fall eindeutig das. Ich denke, da kann vor allem jeder drüber nachdenken, wie er das interpretiert. Es war ja gleichzeitig der schlauste Move des Jahrzehnts und der schlimmste Move des Jahrzehnts, wahrscheinlich diese Rechte auf diese Art abzugeben, mit so wenig Kontrolle darüber. Mein Learning wäre, schlachte nicht die Kuh, die du noch lange melken könntest. Gerade wenn du gehypt bist, wenn du gefragt bist, achte auf deinen Namen und achte auf Exklusivität. Ich hätte da gesagt, von einem nachhaltigen Weg hätte er mehr gehabt und das wäre seiner Legacy eher gerecht geworden, als das so verheizen zu lassen von jemandem. Aber die ganze Kohle ist nicht wegzudiskutieren. Also, wie siehst du das?
Ja, im Rückblick sind wir immer alle schlauer, ne? Also, ich glaube, Wahnsinn. Also, einfach ein so cooler und schlauer und sehr tiefgründiger Typ ja eigentlich, der ja fast schon psychologisch an seine Tattoo-Kunst rangegangen ist, indem er irgendwie sagte, da gehört irgendwie das Erkunden sozusagen des anderen oder des Gegenüber wie bei so einem Verhandlungsfoto hinzu oder zu sozusagen, der dann so ein fast schon so einen aktionistischen Move macht im Sinne von, ja, Hauptsache, der macht das irgendwie bekannt und macht da viel Geld raus, so, ne? Also das ist irgendwie, was hat ihn da bewegt? Also das interessiert, das hätte mich so, wenn ich den fragen dürfte, ja, was ihn in dem Moment tatsächlich so bewegt hat.
Er hat,
ne,
scheinbar tatsächlich einfach nicht so weit drüber nachgedacht, weil, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, er nicht davon ausging, dass das so ein großes
so
Ding wird.
Ja,
irgendjemand
total.
Und außerdem, wahrscheinlich dachte er sich am Anfang auch, also es ist ja sein Etali-Schriftzug und ja, sein Tattoo.
Ja, ja, klar. Und irgendwie also, ist er es dann ja trotzdem irgendwie,
ist,
ne?
Genau, ist so, ja erstmal gar nicht komplett scheiße. Ist ja nicht so, dass man sich das dann angucken würde und sagen würde, das können wir nicht rausbringen, sondern ja, ganz coole, da macht einer Tattoos mit meinem Namen und.
Ja, und ODG mit, war einfach ein totaler Business Mann, Modedesigner, der halt einfach den Ed Hardy, den echten, so in den Hintergrund gestellt hat, dass es einfach, glaube ich, wirklich keiner weiß. Also ich glaube, ja, oder wenn wir euch mal das fragen würden da draußen, wer von euch das wirklich wusste jetzt, dass hinter Ed Hardy quasi so eine Legende eigentlich steckte? Ich glaube tatsächlich, die wenigsten wussten das oder, also gehe ich jetzt einfach mal so fast von aus, also die sich nicht wirklich mal damit beschäftigt haben oder nicht selber voll von oben bis unten mit Tattoos sind. Ich glaube, so in der Szene weiß man das. Aber safe, ja, ansonsten, ja, also muss man auch sagen, hätten wir jetzt uns Christian Odigier angeguckt, wäre das wahrscheinlich ein sehr schlauer Schachzug gewesen in dem Moment, aus der Sicht gesprochen. Wenn man jetzt Don Ed Hardy sozusagen nimmt, dann, ja, wie du schon gesagt hast, ne, war das der beste oder der schlechteste Move? Aber auch das ist schwierig zu beurteilen, denn es war ja, was Finanzen angeht, sicherlich definitiv einer der krassesten Moves überhaupt, auch in dieser Kombination.
Definitiv, also genau, das ist natürlich nicht wegzudiskutieren, egal wie viel Kohle er damit gemacht hat, es wird eine Menge gewesen sein. Ich glaube, gerade wenn es dein eigener bürgerlicher Name ist, der Name ist, unter dem du firmierst, wenn es deine Marke ist, behalt die Kontrolle, das ist wahrscheinlich ja gut. Lizenzieren, schön und gut, ist cool, aber wenn du dich irgendwann entscheidest, ich möchte zum Beispiel die Beauty-Linie nicht mehr haben oder so, musst du noch irgendwie die Macht haben zu sagen, wir lassen das jetzt. Oder ja, ich bin Veganerin geworden. Dementsprechend möchte ich jetzt auch, dass die Kosmetik anders ist, die meine Marke macht und nicht, das habe ich vor 7 Jahren abgegeben, die Rechte, und da kann ich jetzt auch nichts mehr dran machen. Und
ja, total,
dann muss ich es mir halt angucken. Weil er hat auch mal selber gesagt, also er hätte diese T-Shirts nicht getragen. Das ist halt schon irgendwie dann auch
interessant.
Bitter. Ja,
ja,
auch interessant.
Auch interessant. Also, ja, dass man dann sowas zulässt, wo man doch eigentlich sehr ganzheitlich über Themen nachdenkt. Ne? Und ja,
es ist ihm entglitten, würde ich sagen. Aber er wurde mit sehr viel Geld entschädigt.
Gesegnet. Er hat bestimmt einen goldenen Sarg.
Ja. Wer kann da noch einen draufsetzen?
Ja, wow. Ich habe tatsächlich lange überlegt und irgendwie das ganze Netz durchsucht und das war gar nicht so einfach, unseren dritten Künstler auszuwählen, denn irgendwie so, boah, das ganze Internet, wenn man sich einmal damit beschäftigt, ist ja irgendwie voll von so Talentierten und man kann ja fast schon sagen, Celebrity, Tattoo-Artists, aber auch Tattoo-Künstler, die gar nicht so in die Celebrity-Szene reingehen, sondern die durch ihr Kunstwerk und ihre Art und Weise zu tätowieren einfach berühmt geworden sind, ne? Und es gibt einige Koryphäen neben den beiden, die wir jetzt schon genannt haben. Bang Bang kennt vielleicht der ein oder andere oder Dr. Wu oder die Legende auch Mark Mahoney zum Beispiel. Alles so Tattoo-Artists, die man schon mal gehört hat. Scott Campbell gehört zum Beispiel auch dazu. Habe ich dann erst überlegt, einen von denen zu nehmen und dann ist mir aber noch jemand anderes sozusagen über den Weg gelaufen. Und den Namen spreche ich mit 100%iger Sicherheit falsch aus, aber das kennt ihr ja schon von uns hier bei Learnings. Und zwar heißt der gute Tattoo-Artist Chaim Machlev. Er kommt nämlich aus Israel und von daher glaube ich tatsächlich, dass es hoffentlich richtig ausgesprochen ist.
Also für mich klang es total überzeugend.
Oder? Und der ist tatsächlich auch dadurch bekannt geworden, dass ja sozusagen dieses Integrieren von der modernen Kunst in die Kunst der Tattoo-Welt sozusagen mittlerweile ein sehr wachsender Trend ist. Also ein bisschen weiter noch in die Kunstszene sozusagen rein in den letzten 2 Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Und er ist einer der bekanntesten Künstler und Tätowierer dieser Bewegung geworden. Und auch bekannt unter dem Namen seines Tattoo-Studios Dots to Lines in Berlin. Also auch wieder hier eine schöne Begegnung, irgendwen treibt es immer Richtung Deutschland irgendwie. Obwohl wir uns alle immer mal gerne ins Ausland bewegen, kommt der ein oder andere doch auch zu uns. Was war so besonders an dem guten Chaim? Er schafft visuell bemerkenswerte Tattoos. Sie bestehen aus geometrischen Formen, Ornamenten und Linien, bei denen es scheint, als seien sie mit den individuellen Körperformen schon immer verbunden. Also er besticht nicht durch seine Familiengeschichte, seines Apartments oder der Nähe zu Celebrities, sondern tatsächlich durch die Art und Weise, wie er eben ja diese geometrischen Formen, Ornamente und Linien zusammenbringt und auf Körper bringt sozusagen. Und genau darauf kommt es nämlich an, sagt er, um das Kunstwerk am Ende harmonisch aussehen zu lassen, entsteht das endgültige Design bei ihm erst am Tag des Termins in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Auch da wieder ein bisschen eine Verbindung auch zu Ed Hardy. Auch er arbeitet ganz individuell eben mit seinen Kunden und den Motiven sozusagen, die er individuell auf jede Körperform sozusagen anpasst. Er ist heute einer der weltweit gefragtesten Tattoo-Artists. Und jetzt könntet ihr euch sagen, ja, Johanna, gut, das klingt ja jetzt alles noch irgendwie ein bisschen normal, ja, was er macht, klar, seine Tattoo-Kunst und irgendwie ist jetzt vielleicht keiner, der direkt die Celebrities tätowiert. Also erzähl doch mal, was so spannend ist. Also warum habe ich den Guten ausgewählt? Also das Erstaunliche ist nämlich bei ihm, dass er erst 2012, also mit 33 Jahren, anfing als Künstler und Tätowierer zu arbeiten. Also noch gar nicht so lange her. Und auch nicht wie die anderen beiden mit 14 im Garten, ja, Zeichnungen zu machen oder mit der eigenen Maschine, sondern tatsächlich erst sehr, sehr spät. Er sagte selber, ich hatte eine ziemlich normale Kindheit. Ich war überhaupt kein beliebtes Kind und verbrachte den größten Teil meiner Kindheit vor meinem Computer. Ich hatte nie einen künstlerischen Hintergrund. Ich habe nie irgendwas mit Kunst gemacht, außer vielleicht Gitarre gespielt als Hobby, aber das war sicher nichts, was mit Zeichnen oder Tätowieren zu tun hat. Tatsächlich war ich nicht von Tätowierungen angezogen, bevor ich darüber nachdachte, selber eins zu bekommen, was ich nicht wirklich erklären konnte, warum es passiert ist. Also in seiner Heimat Israel studierte er Psychologie und arbeitete dann jahrelang als erfolgreicher IT-Manager. Er hatte Personalverantwortung, über 22 Mitarbeiter, gutes Leben, viel Geld, er lebte in Tel Aviv, einer tollen Stadt, die irgendwie auch ja in den letzten 10, 15 Jahren ja auch total gehypt wurde, ne? Viele Startups und auch ganz schön in diesen Zeiten was Positives über Tel Aviv auch zu hören, glaube ich, und über das, was dort so passiert. Er hat irgendwann gedacht, das kann doch irgendwie nicht alles sein. Ich sitze hier als Computer-Nerd in meiner Firma, habe viel Geld, sitze da, habe Verantwortung, aber irgendwie fehlt mir was. Und dann ist er so ein bisschen aus seinem bürgerlichen Leben geflohen, hat sich auf sein Motorrad gesetzt und ist in die Wüste von Israel und hat einfach ein paar Tage, ein paar Wochen, Monate gedacht, ja, ich muss mich da irgendwie auf den Weg begeben, einfach mal darüber nachzudenken, ob ich hier weiter der IT-Nerd sein möchte. Und er kam dann zurück von seiner Reise und hat sich gar nicht mehr richtig wohlgefühlt an dem Ort, an dem Platz, wo er war, hat sich nicht mehr beheimatet gefühlt in dem Job, in dem er drin war. Und er hat in der Zeit, als er da unterwegs war, in seiner kleinen Pause sozusagen, das Gefühl bekommen, er muss sich tätowieren lassen. Er weiß bis heute nicht, warum das gekommen ist. Er ist also zu dem Tattoo-Künstler seines Vertrauens, den man irgendwie kannte, gegangen. Und er sagt selber, etwas wirklich Großes ist passiert dort, als er sich da tätowieren lassen wollte oder auch hat. Diese Kombination aus Schmerz, Kunst und sich vollkommen der Kreativität von jemand anderem zu überlassen, hat ihn überwältigt. Und er machte sich selber, ja, Psychologiestudium, generell jemand, der ja sehr viel auch nachdenkt, machte sich Gedanken über dieses gesellschaftliche Stigmata, was gegenüber tätowierten Menschen und Tätowierern auch herrschte. Mhm. Und also getriggert sozusagen durch diese eigene Tätowierung, die er hatte, bekam er mehr und mehr ein Interesse für dieses Thema und er bekam es nicht mehr aus seinem Kopf. Total interessant. Also, der sitzt da also in seiner Firma, in seinem IT-Job und denkt den ganzen Tag nur noch über Tattoos nach, ja? Mhm. Und er merkt für sich selber, er muss irgendwie etwas ändern in seinem Leben. Und jedes Mal, wenn er daran dachte, ich glaube, ich muss Tattoo-Artist werden, bekam er irgendwie eine Gänsehaut. Also irgendwie ganz geil, ja? Also jemand, der 0,0 was mit Tattoos zu tun hatte, ja, denkt auf einmal, er wird Tattoo-Artist. Und das nahm er sich dann tatsächlich vor. Er veränderte alles, ja? Er zog nach Berlin, um seinem großen Traum, Tätowierer zu werden, zu verwirklichen. Er verkaufte alles in Israel. Er kannte niemanden in Berlin und fragte sich dann von Tattoo-Shop zu Tattoo-Shop durch. Nur, jetzt stellt euch das vor, ja, ohne Portfolio, ohne irgendwelche Zeichnungen und ohne irgendwelche Reputation dauert das natürlich ein bisschen länger, ne? Aber ja, er war wahnsinnig passionate sozusagen und motiviert und das faszinierte tatsächlich einige der Menschen, mit denen er sprach. Und so baute er sich, also so wusste man irgendwann, der Verrückte kommt und fragt, ob er Tattoo-Artist werden kann, ja. Und irgendwann hat einer von den Tattoo-Studios gesagt, weißt du was, komm mal her, ich gebe dir einen kleinen Raum und hier kommen immer so freakige Punks, denen ist es eh total egal, wie das Tattoo aussieht, da kannst du üben. Hat einen kleinen Raum bekommen und hat dann Punks tätowiert, ja. Mehrere Monate, hat geübt, 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 geübt. Irgendwann nach 2, 3, 4 Monaten hat er seine ersten Kunden bekommen und man hat gemerkt, er hat ein wahnsinniges Talent durch das wahrscheinlich sehr stark Psychologie. Dann hat er diese IT-Kenntnisse, Mathematik. Er hat sehr viel mit Symmetrie, mit Farben und Formen gemacht. Und als das erste Mal jemand bei ihm quasi auf seiner Bank lag, der aus China kam und sagte, ich bin den ganzen Weg gekommen nach Berlin, um nur von dir tätowiert zu werden, wusste er, er ist auf jeden Fall berühmt. Mhm. Ja, ziemlich crazy. Also seine präzise Linienführung, sagt man, filigranen Mandalas, zeigen eben, dass er einige mathematische Kenntnisse, aber auch eine Menge Kreativität besitzt. Und seine Philosophie beinhaltet, dass ein Tattoo nicht nur ein Bild auf dem Körper darstellt, sondern ein Tattoo und Körper eine harmonische Einheit ergeben müssen. Und ich glaube, das hat er wahrscheinlich auch so ein bisschen aus seiner Spiritualität. Er ist irgendwann hat sich dem Buddhismus angeschlossen, also hat da viele Dinge miteinander vereint sozusagen. Und das, was er heute, deswegen fand ich diese Geschichte auch einfach so spannend, das, was er jungen Leuten, Tattoo-Artists, aber generell jungen Menschen mit auf den Weg gibt, ist: Ich weiß, wie schwer es ist, das Tätowieren zu lernen, aber es ist absolut möglich. Es müssen nicht unbedingt harte Lehrjahre sein. Es geht mehr darum, was man wirklich will und wie viel man bereit ist, dafür zu opfern. Ne, wir träumen oft von etwas, aber die meisten von uns denken, dass es unmöglich ist, es zu erreichen. Also geben sie auf, bevor sie es überhaupt versucht haben. Und ich fand das super faszinierend, weil er ist wirklich mittlerweile in den letzten Jahren einer der berühmtesten Tattoo-Artists geworden. Ne? Ein Mann, der irgendwie was komplett anderes gelernt hat, der nicht aus einer Ursprungsfähigkeit heraus etwas verfolgt hat, sondern der wirklich ganz klar, wie man ja manchmal so sagt, sein Leben so komplett einmal verändert hat. Ne? Und ihr müsst euch das mal angucken, wenn euch das interessiert, was der für Sachen macht. Das ist schon wirklich spannend. Also ist auch eine besondere Art der Tattoo. Also ist jetzt auch, polarisiert auch sehr die Art und Weise, wie er tätowiert. Natürlich ganz anders als jetzt irgendwelche bunten Drachen oder so, keine Ahnung. Mhm. Sehr viel mit Ornamenten, sehr, sehr spannende Tätowierart. Und das fand ich ganz toll, weil es eben mal eine etwas andere Geschichte tatsächlich ist, gerade auch in Bezug auf die Hollywood-Tattoo-Artists, die man so kennt. Und genau, was habe ich mitgenommen? Ich glaube, ein bisschen was habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen in dem, was ich vorgestellt habe. Also das Erste für mich ist tatsächlich, um es ein bisschen mit Fridtjof Bergmans Worten zu sagen, den kennt ihr vielleicht, ist einer der Gründer der New Work-Bewegung. Und zwar, alles ist möglich, wenn man es wirklich, wirklich will. Also das erste Learning, alles ist möglich, wenn man es wirklich, wirklich will. Das zweite ist für mich auch nochmal ganz deutlich geworden, eine Auszeit hilft, um deiner Lebensvision näher zu kommen. Also ich glaube, hätte er sich die Zeit nicht genommen, wirklich bewusst runterzufahren und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich gerade will, ich habe da auch keinen Plan, überhaupt nicht, aber ich weiß, ich muss gerade mal einfach raus. So. Und um da irgendwie hinzukommen und das dann irgendwie zu erfahren. Und das Dritte ist das, was er auch seinen, ich sag mal, den jungen Leuten, die er so lehrt, weitergibt. Man muss für seine Träume kämpfen, wofür sonst sollte man es tun? Und auch da glaube ich wieder auch eine Parallele zu den anderen beiden. Nichts kommt von ungefähr, ne? Nichts fällt einfach vom Baum oder so. Also ich glaube, das ist auch klar, das haben wir ja bei vielen Protagonisten, die wir vorstellen hier auch, dass da einfach sehr, sehr, sehr viel harte Arbeit auch hintersteckt, aber dass es sich absolut lohnt. Und das fand ich ganz spannend bei Chaim Machlev.
Auf jeden Fall spannend. Also ist ja auch ein super komplexes und schwieriges und spannendes Thema, so einen kompletten Bruch vielleicht in seiner Karriere auch anzugehen. Also zu sagen, ich mache jetzt einfach nochmal was ganz anderes. Ja, ich bin jetzt schon so und so weit und man versucht ja immer so aufeinander aufzubauen. Du machst ja das und dann das führt dazu und so weiter und so fort. Ne? Und dann kannst du irgendwie das nächste machen und dann irgendwann vielleicht zu sagen, ey, vielleicht möchte ich auch eine ganz andere Richtung machen. Da muss man erstmal darauf kommen, was ist das überhaupt? Ne, manchmal fängt es vielleicht damit an, dass einem auffällt, eigentlich habe ich eine totale Leidenschaft für Tattoos, ich habe aber nie was daraus gemacht oder für Musik oder für ein Leidenschaftsthema einfach. Tiere, whatever, anderen Menschen helfen, wofür auch immer man brennt. Oder man merkt, das, was ich jetzt gerade mache, das möchte ich einfach nicht mehr. Gerade dann, glaube ich, kann man diese Auszeit bestimmt gut gebrauchen, um dann das andere überhaupt erstmal zu finden.
Ja.
Und dann erfordert es eine Menge Mut, das in die Tat umzusetzen. Und kann ich mir vorstellen, dass man da eine Menge Unsicherheit und Fragezeichen im Kopf hat, wenn man vor so einer Entscheidung steht, ne? Ob man jetzt zum Beispiel die IT-Branche hinter sich lässt, um Tattoo-Künstler zu werden.
Ja, Wahnsinn. Und also ich fand das wirklich, das ist ein Interview, das seht ihr auch in den Shownotes. Das ist ganz, ganz spannend zu lesen. Da war noch sehr, sehr viel mehr Hintergrundinfo. Und er ist eigentlich ein sehr introvertierter Typ, der zum Beispiel auch gar nicht auf Bühnen sticht oder sowas. Ne? Der halt wirklich sagt, er braucht sein kleines Studio. Mhm. Er ist nach wie vor der IT-Nerd, ja, der dann jetzt Tattoos macht. Aber er sagt, er kann nicht, dass da irgendjemand zuguckt. Das geht nicht. Er braucht das alleine, seinen Raum und möchte keine Zuschauer und so. Also er ist sich da schon treu geblieben in dem, wie er ist. Ne? Nur er hat halt eine Vision gehabt und der ist eher nachgegangen. Und ich glaube, gerade auch im Business oder ob das im Privaten oder im Business ist, viele warten oft auf diesen Plan, der einem zufällt, um eine Veränderung zu erzeugen.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was Menschen, die es geschafft haben, mutig bestimmte Schritte zu gehen, einfach aus ihrem Kopf gestrichen haben. Für manche Dinge gibt's den Plan nicht. Ne? Und da muss man einfach diesen Schritt gehen und dann gucken, was kommt. Und ich meine, der ist wirklich zu den Studios gegangen, hat kein Portfolio gehabt, keine Mappe, nichts, der war blank, aber hat eine solche Leidenschaft und eine solche Vision im Kopf gehabt, dass er das wird, dass irgendjemand gesagt hat, ich gebe dir die Chance. Ne?
Mhm.
Und ich glaube da super stark dran, dass wenn Menschen auch verstehen, was sie irgendwie wollen, wo sie hinwollen, das verkörpern, das ist egal, wie dein Lebenslauf aussieht, das ist egal, was für ein Portfolio du mitbringst. Ja, du wirst auf die Menschen treffen, die das verstehen. Und ich glaube, da fehlt es ganz oft auch so ein bisschen an den Glauben, ne, dass man das schafft irgendwo. Und wenn man, glaube, das mitgeben kann irgendwie auch, gerade bei Learnings, das lernen wir ja auch immer wieder, neue Geschichten, was man davon mitnehmen kann, Inspiration. Und also mich rüttelt das immer wieder aufs Neue nochmal auf, auch zu sagen, hey, manchmal einfach just go for it, ne.
Hast du recht, cool, ja. Spannend auch, weil das ja gleichzeitig auch Tätowieren generell so ein Thema ist, wo es immer darum geht, dass so endgültige Entscheidungen ja quasi von einem verlangt werden. Also heutzutage gibt es auch diese Lasertechnik und so, man kann auch nochmal drüber malen oder so, aber
ja,
ne, wenn du dich tätowieren lässt, denkst du ja erstmal, also das bleibt jetzt, ne? Es wird unter meiner Haut gestochen. So, aber auch da, ja, so metaphorisch betrachtet, hätte ich damals weniger nachgedacht, wäre ich heute vielleicht tätowiert. Also wenn du tätowiert werden willst, denk nicht 15 Jahre über das beste Motiv nach, sondern just do it, leg einfach los und dann kannst du ja irgendwann immer noch neben den Roadrunner einen Koi-Karpfen malen.
Ja.
Oder,
du kannst auch so mit unseren Anfangsbuchstaben einfach anfangen. Die sehen auch immer gut aus auf dem Knöchel. T, P, J.
Guter Tipp auch für Einsteiger. Fang mit deinem Anfangsbuchstaben an.
Ja. Genau.
Okay, cool. Da haben wir tatsächlich eine Menge gehabt, glaube ich. Mindestens eine Menge Inspiration, aber auch irgendwie handfeste Sachen. Lass uns doch noch einmal zusammenfassen.
Ja, auf jeden Fall.
Möchtest du anfangen?
Soll ich starten? Ja, yes, gerne. Also, um mit den Worten von Kat Von D zu sprechen, go big or go home. Kat Von D lernte sehr früh, sich auf sich als Marke zu fokussieren, um erfolgreich zu sein. Sie lernte ebenfalls, folge deinem Talent und übe, übe, übe. Was wir von Chaim lernen konnten, ist, alles ist möglich, wenn man es wirklich, wirklich will. Und eine Auszeit hilft, um deiner Lebensvision näher zu kommen. Und darüber hinaus auch ganz wichtig, man muss für seine Träume kämpfen. Wofür sonst sollte man es tun? Was hast du mitgenommen? Was haben wir von dir nochmal mitgenommen?
Ich hätte zwei Sachen von Don Ed Hardy, nämlich erstens, schlachte keine Kuh, die du noch lange melken kannst. Ich hoffe, die Tierschützer sind hier noch nicht ausgestiegen an dieser Stelle. Und Learning Nummer zwei, achte auf deinen guten Namen. Den sollte man vielleicht nicht aus der Hand nehmen, man könnte ihn ja noch gebrauchen. Zu guter Letzt bleibt mir noch ein Hinweis, ich muss mich noch bei Amadeus Thüner beantworten vom wunderbaren Oh Schuhen Podcast, dem weltbesten Sneaker Podcast, denn der hat mir vor langer Zeit mal diese Ed Hardy Geschichte erzählt und er hat mir geholfen, dieses Thema heute zu finden. Dementsprechend, wenn ihr was über Tattoos oder Sneakers lernen wollt, hört doch mal bei Oh Schuhen rein.
Sehr cool. Jo. Ja, da sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts für heute. Also das war's, was man von Tattoo-Artists lernen kann. Ich finde, wir haben eine Menge gelernt heute. Und wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, Fragen oder sonst was oder weitere Themen, die euch interessieren oder beschäftigen, schreibt uns einfach eine Mail an kontakt@learnings.de oder schreibt das in den Kommentaren auf LinkedIn, auf Instagram. Das wird uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterleitet, an Freunde verschickt und so weiter. Und ja.
Oder tätowiert.
Oder tätowiert.
Ihr könntet ihn euch auch Learnings tätowieren.
Das fände ich super. Also, ihr bekommt auf jeden Fall einen Platz bei uns im Podcast, wenn ihr euch Learnings tätowiert. Jetzt sage ich einfach sowas, ne?
Mindestens. Und ein Becher Eis. Bananasplit.
Auch das, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wir freuen uns.
Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao.